Feeling like the rain. We're not the same.
You are not rocking with the best.
Willkommen zu Fokus International bei Radio Dreieckland. In der folgenden Sendung geht es um die organisierte extreme Rechte in den USA bzw. darum, was ihre Ursprünge sind und wie sie sich ihre verschiedenen politischen Stoßrichtungen beschreiben und politisch einordnen lassen. Farfalla FM von FSK Hamburg hat dazu ein Interview mit Mitgliedern von Freeway Fight gemacht, die sich seit Mitte der Nullerjahre mit Themen zu Faschismus und Antifaschismus beschäftigten, einen Blog betreiben und Texte publizieren.
Und herzlich willkommen zur heutigen Sendung hier auf Farfalla FM. In der heutigen Sendung geht es um die organisierte Rechte in den USA, beziehungsweise darum, was ihre Ursprünge sind und wie sich ihre verschiedenen politischen Stoßrichtungen beschreiben und auch politisch einordnen lassen. Wir haben euch dazu ein Interview mit Mitgliedern von Three-Way Fight mitgebracht, die sich seit Mitte der Nullerjahre etwa mit dem Thema Faschismus und Antifaschismus in den USA, aber auch darüber hinaus beschäftigen. Sie betreiben auch einen Blog und publizieren Texte und Bücher und so weiter. Ihren Blog könnt ihr unter threewayfight.blogspot.org erreichen. Hier schreiben Three-Way Fight unter anderem in ihrer Selbstbeschreibung, Zitat, im Gegensatz zu liberalen Antifaschisten glauben wir, dass die Verteidigung der Demokratie eine Illusion ist. Solange diese Demokratie auf einer sozialökonomischen Ordnung beruht, die Menschen ausbeutet und unterdrückt. Der globale Kapitalismus und die damit verbundenen Strukturen des Patriarchats, des Heterosexismus, der rassistischen und nationalen Unterdrückung sind die Hauptquelle von Gewalt und menschlichem Leid in der heutigen Welt. Rechtsextreme Vorherrschaft und Terrorismus erwachsen aus diesem System und können nicht ausgerottet werden, solange dieses fortbesteht. Ja, und weiter heißt es auch noch in der Selbstbeschreibung, im Laufe der Jahre hat Three-Way Fight ein breites Spektrum an Themen aufgegriffen, von Konfrontation zwischen Neonazis und Anti-Nazi-Aktivisten bis hin zu geostrategischen Debatten innerhalb der herrschenden Klasse, und zwar von Lateinamerika bis zum Nahen Osten, von Europa bis Südostasien. Ja, ein breites Spektrum von Themen also. Schaut also gerne auf dem Blog mal vorbei. In dem Interview haben wir Three-Way Fight auch danach gefragt, welche Differenzen und Gemeinsamkeiten sie in den faschistischen, rassistischen und neonazistischen Strömungen Deutschlands und in den USA ausmachen würden. Außerdem fragen wir nach den zahlreichen Initiativen und Widerstandsbewegungen, die sich in den USA gegen die extreme Rechte und als Antwort auch auf staatliche rassistische Morde gebildet haben. Uns hat dabei besonders interessiert, wie sich die Situation für radikale Bewegungen nach der Abwahl Trumps unter einer neuen Regierung der Demokraten darstellt. Wir möchten uns an dieser Stelle natürlich schon mal bei Three-Way Fight für die ausführlichen Antworten bedanken und schicken solidarische Grüße und antifaschistische Grüße auf den amerikanischen Kontinent. Das Interview haben wir schriftlich geführt und dann hier bei Farfalla FM in der Redaktion eingelesen zum nochmaligen Download. Und nachhören könnt ihr das Interview auch auf freieradios.net finden und nachhören. Alles klar, dann erstmal viel Spaß beim Hören. Ja, hallo. Wir möchten euch zunächst einige Fragen zur Entwicklung der extremen Rechten in den Vereinigten Staaten stellen. Aufgrund der vielfältigen Berichterstattung in den letzten Jahren ist der Eindruck entstanden, dass unter der Trump-Administration eine Stärkung und Radikalisierung der extremen Rechten in den USA stattgefunden hat. Rechte Terroranschläge gab es aber auch schon in den 1980er und 1990er Jahren. Was genau hat sich geändert bzw. nicht verändert?
Eine Sache, die sich geändert hat, ist die Beziehung zwischen der extremen rechten Politik und der Mainstream-Politik in den USA. Die beiden waren schon immer miteinander verbunden, weil die extrem rechten Bewegungen aus den Systemen der Unterdrückung erwachsen, die für die US-Gesellschaft von zentraler Bedeutung sind. Aber sie waren auch getrennt und standen im erheblichen Maße in Konflikt miteinander. Donald Trump hat dazu beigetragen, diese Trennlinie viel durchlässiger zu machen, als sie es zuvor war. Sowohl als Präsidentschaftskandidat als auch als Präsident baute er eine symbiotische Beziehung zu extrem rechten politischen Kräften auf, indem er sich auf ihre Hilfe bei der Bekämpfung seiner GegnerInnen verließ und ihnen im Gegenzug mehr Sichtbarkeit und Legitimität verlieh. Kein vorheriger US-Präsident, eigentlich kein Präsidentschaftskandidat einer großen Partei, hatte eine derartige Beziehung. Dadurch wurden die Kanäle, über die rechte Ideen und Botschaften in die Mainstream-Politik gelangen, dramatisch erweitert, wodurch der politische Diskurs beeinflusst und bis zu einem gewissen Grad die staatliche Politik gestaltet wurde. Es machte es auch viel einfacher für Menschen, von der Mainstream-Rechten zur extremen Rechten zu wechseln.
Diese Dynamik verstärkte sich im Jahr 2020 mit Trumps ausgedehnter Propagandakampagne vor allem nach der Wahl im November, in der er fälschlicherweise behauptete, die Wahl sei ihm durch massiven Wahlbetrug gestohlen worden. Diese Kampagne hat Millionen von Menschen erfolgreich davon überzeugt, dass das Wahlsystem, das die Grundlage der US-Regierung sein soll, ein Schwindel ist. Unserer Ansicht nach ist das Schlüsselelement, dass die Politik der extremen Rechten von der Mainstream-Politik in den USA unterscheidet, keine bestimmte Ideologie, sondern vielmehr die Tatsache, dass die extreme Rechte die Legitimität des etablierten politischen Systems ablehnen. In diesem Sinne hat Trumps Stop the Steal Campaign die Zahl der Menschen, die bereit sind, die etablierte Politik abzulehnen und sich der Politik der extremen Rechten zuzuwenden, zumindest vorübergehend massiv erhöht.
In diesem Zusammenhang können wir auch eine Veränderung des Charakters rechter Gewalt feststellen, insbesondere der Gewalt der extremen Rechten gegen den Staat und ihrer Beziehung zur Massenorganisierung. In den 1980er Jahren entstand die moderne weiße nationalistische Bewegung, in dem ein Teil der weißen Supremacist-Bewegung vom Segregationismus alten Stils zu einer neueren, von den Nazis inspirierten Version der Revolution gegen die US-Regierung überging. Diese Bewegung brachte ein paramilitärisches Untergrundnetzwerk hervor, das eine Reihe von Morden und anderen Gewalttaten verübte. Das Untergrundnetzwerk genoss eine breitere politische Unterstützung, aber die Bewegung als Ganzes war immer noch relativ klein und isoliert. In den 90er Jahren fand der größte und dramatischste Akt politischer Gewalt statt. 1995, als Neonazis das Bundesgebäude in Oklahoma City in die Luft jagten und 168 Menschen töteten. Ihr Ziel war es, unter anderem die rechte Miliz und oder Patriotenbewegung zu mobilisieren, die zu dieser Zeit sehr schnell gewachsen war und viel größer war als die weiße nationalistische Bewegung des vorangegangenen Jahrzehnts. Der Versuch ging nach hinten los, denn er verängstigte und entfremdete viele Aktivisten der Milizbewegung und trug zu internen Konflikten bei, die dazu beitrugen, dass die Bewegung in den späten 90er Jahren vorübergehend zusammenbrach.
Um auf den aktuellen Zeitraum zurückzukommen. Der Angriff auf das US-Capitol am 6. Januar 2021 war der größte Angriff der Rechten auf die US-Regierung seit 1995. Am 6. Januar stürmte ein Mob von Hunderten und Tausenden von Trump-Anhängern das Kongressgebäude in dem Versuch, das Wahlergebnis mit Gewalt zu ändern. Es war bei weitem nicht so gewalttätig wie der Bombenanschlag in Oklahoma City, aber es war ein Angriff auf das Zentrum der Macht der US-Regierung und nicht auf eine Zweigstelle in einer 1000 Meilen entfernten Kleinstadt. Außerdem wurde der Bombenanschlag in Oklahoma City von Leuten verübt, deren Beziehung zur Massenorganisation bestensfalls dürftig war, während der Anschlag auf das US-Capitol ein direkter Auswuchs der Massenorganisation war. Die Menschen sind buchstäblich von einer Trump-Kundgebung am Morgen zum Angriff auf das Capitol am Nachmittag gelaufen. Und obwohl Mitglieder vieler extremer rechter Gruppen daran beteiligt waren, gehörte die Mehrheit der Teilnehmerinnen an dem Angriff auf das Capitol nicht zur Organisation der extremen Rechten. Sie waren Teil des größeren Pools von neu radikalisierten Rechten, auf den wir bereits hingewiesen haben.
In Deutschland haben sich militante Nazis unter anderem an dem Konzept des führerlosen Widerstands aus den USA orientiert, es diskutiert und in die Praxis umgesetzt. Deutlich wird dies am Beispiel an den Morden des NSU-Netzwerks. Auf der anderen Seite gibt es Nazis, die im ländlichen Raum siedeln, ganze Dorfgemeinschaften aufbauen und die Erhaltung der weißen Rasse in kinderreichen Familien propagieren. Dazu kommt, dass in Lagern Geschlechterrollen eingeübt und ideologische Schulungen und militärische Trainings durchgeführt werden. In den Zwischenräumen sind natürlich noch weitere Positionen zu finden. Darüber hinaus ist die konservative Rechte unter anderem in den verschiedenen Parlamenten und Länderparlamenten vertreten. Was sind die Facetten der extremen Rechten in den USA und welchen Einfluss hat die Trump-Administration auf die verschiedenen Richtungen?
Für uns umfasst die extreme Rechte in den USA mehrere verschiedene politische Strömungen, die die Legitimität des bestehenden politischen Systems ablehnen. Die drei größten dieser Strömungen sind die weißen Nationalisten, einschließlich der Neonazis und anderer, die für einen rein weißen oder ausdrücklich weiß dominierten Staat eintreten. Der zweite ist der Hardliner-Flügel der christlichen Rechten, der für eine Theokratie eintritt, und die dritte ist die Patriot-Bewegung oder patriotische Bewegung. Diese glaubt, dass die sogenannten globalistischen Eliten einen Komplott schmieden, um den Vereinigten Staaten eine Tyrannei aufzuerlegen. Die Patriot-Bewegung, die nach der Wahl Barack Obamas zum Präsidenten im Jahr 2008 wieder auflebte, enthält sowohl Einflüsse der weißen Nationalisten als auch der christlichen Rechten, ist aber durch die militante Verteidigung individueller Eigentumsrechte geeint. Es gibt auch einige kleinere Strömungen wie die Proud Boys, eine gewalttätige, rein männliche Gruppe, die unter dem Slogan westlicher Chauvinismus eine Art kulturellen Rassismus vertritt, der aber neben Weißen auch einige People of Color angehören.
Die extreme Rechte in den USA umfasst auch mehrere unterschiedliche strategische Ansätze. Seit etwa 40 Jahren sind die weißen Nationalisten gespalten zwischen den Befürwortern eines paramilitärischen Aufstands und den Befürwortern eines wahltaktischen Ansatzes. Die aktuelle Version dieser Debatte ist die Spaltung zwischen verschiedenen Triebkräften, die einen Bürgerkrieg herbeiführen wollen, sowie den Groypers, die eine weiße nationalistische Präsenz innerhalb der Republikanischen Partei aufbauen wollen. Dabei nutzen sie massiv Social Plattformen. Die Alt-Right, die sich um 2010 als Online-Netzwerk formierte und zwischen 2015 und 2017 einen kurzen, aber heftigen Aufschwung erlebte, hat sich die metapolitische Strategie der europäischen neuen Rechte zu eigen gemacht, die besagt, dass man zuerst die Kultur verändert und dann die Politik folgt.
Der vierte große strategische Ansatz, der auf lange Sicht der gefährlichste sein könnte, konzentriert sich auf den Aufbau einer Basis. Das heißt, auf die Entwicklung von Basisnetzwerken und Institutionen, manchmal innerhalb der Gesamtgesellschaft und manchmal in separaten Gemeinschaften, wie bei den Nazis, von denen ihr gesprochen habt. Die christliche Rechte war sehr erfolgreich bei der Organisation von Menschen in Gebetsgruppen und Heimunterrichtnetzwerken. Auch die Patriot-Bewegung hat eine Version dieser Strategie angewandt und war in einigen Gemeinden erfolgreich damit, Notdienste und andere soziale Dienste anzubieten, um die Unterstützung der Menschen zu gewinnen. Es ist eine Fortsetzung ihrer Bemühungen aus den 90er Jahren, nicht nur sogenannte Milizen zu organisieren, sondern auch sogenannte Gerichte des Gewohnheitsrechts, also Common Law, die für sich selbst Regierungsfunktionen beanspruchen. Wenn dies gelingt, entsteht eine rechtsgerichtete Doppelmachtsituation, in der politische und administrative Institutionen geschaffen oder gekapert und gegen den offiziellen Staat in Stellung gebracht werden. Es ist eine langsame Strategie, aber mit der Zeit kann sie die staatliche Macht delegitimieren und dazu beitragen, den Zusammenhalt, die Hegemonie und die Autorität des herrschenden bürgerlich-liberalen Systems zu untergraben.
In unterschiedlichem Maße hat die Trump-Administration allen verschiedenen Strömungen der extremen Rechten geholfen, indem sie extrem rechtes Gedankengut aufgegriffen, verstärkt und legitimiert hat, indem sie Elemente extremer rechter Politik als staatliche Politik umgesetzt hat, wie die Masseninhaftierung von Einwanderern und Geflüchteten in einem Ausmaß, wie wir es seit Jahrzehnten nicht mehr erlebt haben, und indem sie einen Sammelpunkt geschaffen hat, der es verschiedenen Strömungen der extremen Rechten ermöglicht hat, trotz ihrer Meinungsverschiedenheiten zusammenzukommen. Gleichzeitig ist die Haltung der extremen Rechten gegenüber Trump sehr unterschiedlich. Die meisten christlichen Rechten haben ihn enthusiastisch unterstützt. Und einige Führer der neuapostolistischen Reformationsbewegung, einer mächtigen Kraft im theokratischen Flügel der christlichen Rechten, hatten enge Beziehungen zu ihm, als er Präsident war. Patriotische Gruppen haben ihn ebenfalls stark unterstützt, obwohl Ayman Bundy, einer der prominentesten Führer der patriotischen Bewegung, Trumps einwanderungsfeindliche Politik kritisierte. Die weißen Nationalisten waren sehr viel gespaltener. Einige von ihnen haben Trump nie unterstützt, während andere ihn zunächst unterstützten, dann aber von dem, was sie als seinen Verrat und seine Kapitulation vor dem konservativen Establishment ansahen, desillusioniert wurden. Die kritisierten zum Beispiel seine Unterstützung für Israel und seine Betonung der Unterstützung von Kapitalisten gegenüber dem Schutz der weißen Rasse vor vermeintliche Bedrohungen.
In Deutschland nehmen rechte Terroranschläge zu. In den letzten 2 Jahren haben diese 12 Menschen das Leben gekostet. Menschen, die öffentlich Gesicht gegen rechts zeigen, werden bedroht. Polizei und Justiz schauen oft weg. Deshalb rufen Menschen dazu auf, sich zu positionieren, Selbstschutz zu organisieren und sich zu wehren. In diesem Zusammenhang läuft derzeit ein Prozess gegen Antifaschisten und Antifaschistinnen, die sich selbst verteidigen. Hat sich die Diskussion über antifaschistische und antirassistische Selbstverteidigung und Bewaffnung in den USA in den letzten Jahren verändert?
In den nordamerikanischen antifaschistischen Bewegungen wird seit langem über die Notwendigkeit einer Gesamtstrategie der Organisierung und Verteidigung, einschließlich der bewaffneten Verteidigung, diskutiert. Das liegt daran, dass vor allem in den USA die massenhafte Verbreitung von Waffen eine Rolle spielt, beziehungsweise bewaffnet zu sein und bewaffnete Aktionen zu unternehmen, eine Priorität der Rechten ist. Die militanten antirassistischen und antifaschistischen Bewegungen mussten sich mit dieser Realität auseinandersetzen, und viele von uns haben Lehren aus einer Reihe von Bewegungen gezogen, darunter die Bewegungen der Schwarzen und der Indigenen und ihrer Form der Selbstverteidigung, sowohl gegen den Staat als auch gegen die Rechte und die Faschisten. In den letzten 10 Jahren und verstärkt in den letzten 5 Jahren hat die antifaschistische Bewegung jedoch eine noch weiter verbreitete Strategie der bewaffneten Selbstverteidigung entwickelt oder sich zumindest organisiert, um die Kapazitäten dafür zu entwickeln. Mehr und mehr wird ein totaler Selbstverteidigungsansatz als notwendig erachtet. Es gibt verschiedene Modelle für diesen Ansatz und es gibt Unterschiede, die innerhalb unserer Bewegung diskutiert werden müssen, nämlich wie man persönliche und kollektive Verteidigung organisiert, ohne Waffen oder Militarismus zu fetischisieren, aber gleichzeitig sehr offen und ehrlich zu sein, dass wir realen Risiken und Angriffen ausgesetzt sind. In der gegenwärtigen Zeit werden in einigen Teilen der USA Waffen und bewaffnete Auseinandersetzungen erwartet. Das ist definitiv eine neue Entwicklung.
Aufgrund zahlreicher Berichte in den letzten Jahren hatte man den Eindruck, dass sich Kämpfe gegen die Regierung und den rassistischen Mainstream in verschiedenen Städten etabliert und ausgeweitet haben. In den bürgerlichen Medien hier in Deutschland wurde fast alles unter den bekannten Hashtags wie Black Lives Matter oder Madonna in einen Topf geworfen. Stimmt der Eindruck, dass sich all diese Kämpfe unter diesen Labels versammelt haben, oder gibt es auch Gruppen oder Initiativen, die sich bewusst nicht diesen Schlagworten angeschlossen haben.
Ja, Black Lives Matter als breite Bewegung ist eine dynamische Entwicklung. Es war ein bedeutender Kampf, wohl der bedeutendste der letzten Jahre, wenn auch sicherlich nicht der einzige. Es gab eine Reihe von Kämpfen, die sich überschneiden und gegenseitig unterstützen. Oder zumindest müssen sie in Beziehung zueinander gesehen werden. Das umfasst Bewegungen gegen Zwangsräumung, Vertreibung, Pipelines, Umweltzerstörung und für Solidarität mit Indigenen. Die populären Kämpfe gegen die Alt-Right-Bewegung unterscheiden sich in vielerlei Hinsicht voneinander. Aber ihre Militanz hätte es nicht gegeben, wenn es nicht zuvor eine Welle von antirassistischen Kämpfen und Black Lives Matter-Kämpfe gegeben hätte. Die Kämpfe beeinflussten sich gegenseitig, eröffneten neue Räume für radikale Aktionen und schufen eine allgemeinere Öffnung für Massenaktionen. Die große Rebellion im letzten Jahr mag auch aus der Wut über die Ermordung von George Floyd durch die Polizei entstanden sein, aber sie breitete sich aus und brachte das gesamte Spektrum populärer Kämpfe gegen das System zusammen. Es waren Aktivistinnen von Black Lives Matter zusammen mit indigenen Frauen, die Statuen der Kolonisatorinnen niederrissen, Menschen, die Gebäude und Räume besetzten, um dringend benötigten Wohnraum zu schaffen. Ebenso wurde Viertel und sogar Teile von Städten zu No-Go-Areas für Polizisten, Faschisten und Politikerinnen gemacht, die versuchten, die Rebellion zu unterdrücken. Diese Entwicklungen sind zwar größtenteils wieder abgeklungen und waren vielleicht nur vorübergehend, aber sie bieten dennoch Beispiele und mögliche Modelle für die Zukunft.
Die Medien haben hier manchmal den Eindruck erweckt, dass die Demokratische Partei als Beschützer der Unterdrückten und Unterstützer der antirassistischen bzw. antifaschistischen Bewegung ins Feld zieht. Wurde die Wahl im November innerhalb der Bewegung als Gefahr der Befriedung und des Legitimationsverlusts durch einen demokratischen Sieg gesehen?
Die Demokratische Partei präsentierte und präsentiert sich als Beschützerin der Arbeiterklasse, der Marginalisierten, der People of Color, der Frauen- und LGBTIQ-Rechte und so weiter. Joe Biden hat die United the Right-Kundgebung in Charlottesville 2017 und das Aufkommen der extremen Rechten und Faschisten definitiv als politische Munition gegen Trump und seine Bewegung genutzt. Unter den Linken herrscht Uneinigkeit darüber, wie man sich dazu verhalten soll. Die Democratic Socialists of America, DSA, hat sich in den letzten Jahren zur größten sozialistischen Organisation in den Vereinigten Staaten entwickelt und wurde mit der Strategie gegründet, innerhalb der Demokratischen Partei zu arbeiten. Es gibt jedoch bedeutende Fraktionen innerhalb der DSA, die mit dieser Strategie nicht einverstanden sind, wie auch viele andere linke Gruppen. Die Vereinnahmung linker und antifaschistischer Kräfte durch die Demokratische Partei ist ein echtes Problem. Und Three-Way Fight betrachtet die Kritik an einer solchen Übernahme als einen wichtigen Teil unserer Arbeit. Gleichzeitig erkennen wir auch an, dass die Demokratische und die Republikanische Partei unterschiedliche Rollen in Bezug auf die extreme Rechte spielen und die Macht der herrschenden Klasse auf unterschiedliche Weise unterstützen und dass ihre Politik unterschiedliche konkrete Auswirkungen auf das Leben der Menschen hat.
Wie stellt sich aus eurer Sicht die Situation nach dem Machtwechsel im Lande dar? Gibt es starke antistaatliche Positionen innerhalb der Bewegung, die sagen, scheiß auf die Regierung, wir machen einfach weiter? Oder reicht die Abwahl von Trump und die erste schwarze Vizepräsidentin aus, um den Menschen neues Vertrauen in eine alte Politik zu geben?
Der Zynismus gegenüber der Demokratischen Partei ist weit verbreitet. Vor allem, weil sie, obwohl sie sich als Verfechterin des sozialen Pluralismus ausgibt, einen unerbittlichen Krieg gegen die Arbeiterklasse, BIPOC-Menschen und Randgruppen geführt hat. So hat beispielsweise die politische Strategie der Obama-Regierung nach der Finanzkrise 2008 maßgeblich zum Aufstieg der Trump-Regierung beigetragen. Dies kann an dem Umstand festgemacht werden, dass Obama sich weigerte, die Wall Street in die Pflicht zu nehmen und somit Millionen von Menschen, die durch den Zusammenbruch der Immobilienblase geschädigt wurden, in nennenswertem Umfang zu helfen. Das hat es rechten Kräften ermöglicht, die Ablehnung der etablierten politischen Eliten durch die Bevölkerung auszunutzen und den Weg für Trumps Aufstieg geebnet. Gleichzeitig unterstützten angesichts der Schwäche der revolutionären linken und liberalen Bewegungen viele Menschen trotz ihr Zynismus, Misstrauens und offenen Hasses weiterhin die Demokratische Partei, weil sie sie als eine Art Bollwerk gegen die extreme Rechte betrachteten. Und in den letzten Jahren ist auch der sozialdemokratische Flügel der Partei erheblich gewachsen, der jetzt eine kleine, aber lautstarke Fraktion im US-Kongress hat.
In unseren Fragen haben wir uns sehr stark auf die Kämpfe und Bewegungen konzentriert, von denen wir hier schon viel gehört haben. Möchtet ihr abschließend über Initiativen sprechen, die aus eurer Sicht derzeit spannende Kämpfe führen und nicht in der Euphorie des politischen Wandels stecken geblieben sind?
Es sind diffuse, dezentrale Initiativen entstanden, die die Notwendigkeit oder sogar das Potenzial radikaler, emanzipatorischer Alternativen sowohl zum System als auch zur extremen Rechten und den Faschisten aufzeigen. Diese sind heterogen und nicht hegemonial in dem Sinne, dass sie keine einheitliche Vision oder Strategie präsentieren. Die aktive Teilnahme an diesen Projekten, Bewegungen und Kämpfen ist notwendig. Was jedoch über die spezifischen organisatorischen Entwicklungen hinaus wichtig ist, ist die Tatsache, dass wir Zeugen einer massenhaften militanten Rebellion waren, an der Hunderttausende von Menschen monatelang beteiligt waren und bei der Symbole des Systems, aktuelle und alte, angegriffen, niedergerissen, mit Graffiti beschmiert und bezogen auf die Polizei, ihre Autos und Reviere in Brand gesetzt wurden. Das Ausmaß, die Tragweite und die Verwegenheit sind mit nichts zu vergleichen, was in unserem Leben je geschehen ist. Diese Realität muss in jede künftige Analyse einfließen. Move me steady. Move me
steady. Just let them down the closest. In Fokus International bei Radio Dreieckland hörtet ihr ein Interview zu faschistischen Bewegungen in den USA und Widerstand dagegen mit der Gruppe Three-Way Fight. Ihren Blog könnt ihr unter threewayfight.blogspot.com erreichen. Das Interview führte FSK Hamburg. Calling anyone above, you never gone and I wanna go. Calling anyone above, you never gone and I wanna go. Just let them round the curses, round the track, just like the horses. We're pretty like a battle. Don't flow, sing like Babel. Just let them round the curses, round the track, just like the horses. Move me, move me, move me.
Refugees are welcome here. We don't have right, any right here, even to cook. We don't have right to nothing. Even if you go to out, you have to show them card. If you enter, you show them card. That is not liberty.
Beim Ein- und Ausgehen müssen sie ihren Ausweis zeigen. Taschen werden durchsucht. Das Gelände ist kameraüberwacht. Die Menschen sind ständigen Zimmerkontrollen ausgesetzt. Können niemanden einladen, dürfen nicht arbeiten, können ihre Zimmer nicht abschließen.
Das alles passiert in Landeserstaufnahmeeinrichtung Freiburg und in allen anderen Leas in Deutschland.
Das muss aufhören.
Kommt alle zum bundesweiten Aktionstag am 9. Oktober und setzen wir gemeinsam ein Zeichen gegen das Lagersystem. Der Auftakt findet um 11 Uhr an der Lea in der Müllheimer Straße statt. Die Hauptkundgebung am Rathausplatz dann um 12.30 Uhr.
Die Lea muss abgeschafft werden, in Freiburg und überall.
Abolish all camps in Freiburg and everywhere.
Come and support us on the 9th of October at 11 a.m. in Mülheimer Straße 7. Refugees are welcome here.
Sweat night. keys in the tote from a friend, said I told, no, it can't be free.